Vor kurzem beherrschte das Thema Armut in Deutschland mal wieder, muss man sagen, die öffentliche Debatte. Da wurde gefragt, ob man vom Arbeitslosengeld II leben kann, ob es nicht sogar zunehmende Armut gäbe in Deutschland, ja vielleicht sogar eine ganze Schicht von Armen. Zeitgleich wurden einige tote oder fast tote Kinder armer Leute entdeckt. Der Kevin im Kühlschrank hat ja hier in Bremen die Gemüter erhitzt und so weiter. Kaum eine Abteilung, kaum eine Facette von Armut wurde in dieser Debatte ausgelassen, verschwiegen. Zahlen und Fakten, die an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig ließen, wurden auf den Tisch gelegt. Ein paar zur Illustration. 13,5% der hiesigen Bevölkerung, hieß es, würden unter der offiziellen Armutsgrenze leben. Das seien über 10 Millionen. 2,5 Millionen Kinder würden Arbeitslosengeld II beziehen. Übrigens alles nachzulesen unter so schönen Homepage wie www.kinderarmut.de. Jedem dritten Bürger hierzulande würde die Altersarmut drohen. Und dann wurden auch noch die Obdachlosen gezählt. Das sollen so auch so zwischen 3 und 4 Millionen sein. Was da zusammengetragen worden ist und bebildert worden ist in allen Tageszeitungen und Tagesschauen, stellt schon ein einziges Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die sich doch immerhin ihres Wohlstands rühmt, die sich zu den reichen Industrienationen zählt, dar, sollte man wenigstens meinen. Ein Armutszeugnis, das aufschreckt und Notstandspläne zur Behebung dieser Notlage nach sich zieht, sollte man meinen. Ich kann dafür auch die Bild-Zeitung zitieren. Die hat das ähnlich gesehen. Ausgerechnet in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es knapp 5 Millionen Menschen, die zur sogenannten Unterschicht gezählt werden. Sollte man meinen, dass dieses Armutszeugnis aufschreckt. Doch die Armutsdebatte hatte, was sofort festzustellen war, einen ganz anderen Tonfall. Einen ganz anderen Tonfall, den man übrigens auch und nicht zuletzt dem Umstand entnehmen konnte, dass es gar nicht die angesprochenen Armen selbst waren, die sich da zu Wort gemeldet hatten. Sie waren es gar nicht, die da Redaktionsstuben besetzt, Studios überfallen haben und die Redakteure gezwungen, die Öffentlichkeit über den Skandal ihrer materiellen Lage zu informieren. Das war gar nicht nötig, das haben die Redakteure alles selber gemacht. Die Armen waren es gar nicht, die da randaliert haben und auf radikale Verbesserung ihrer Lage gedrängt und damit diese Debatte ausgelöst haben. So war es nicht. Die ganze Debatte über die Unterschicht ist vielmehr von der Oberschicht losgetreten worden. Von oben losgetreten worden, Politiker waren es. Allen voran Kurt Beck, sozialdemokratischer Chef, der in der FAZ in einem Interview zu einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die die SPD damals in Auftrag gegeben hatte, Stellung genommen hatte und dann das folgende ziemlich weit verbreitete Zitat losgelassen hatte. Da hat er gesagt, Deutschland hat ein zunehmendes Problem, manche nennen es Unterschichtproblem. Das war neben den toten Kindern so die Eröffnung der Debatte. Wäre es hierzulande nicht leider so fürchterlich selbstverständlich, könnte man sich darüber schon wundern, dass die Debatte von oben losgetreten wird. Wieso stehen die armen Leute nicht selbst auf der Matte, machen Rambo Zambo und der Politik Druck? Grund genug hätten sie ja wirklich. Warum überlassen sie die Thematisierung ihrer Not ausgerechnet denen, die diese Not doch seit Jahren zusammen mit den Herren und Damen der Wirtschaft an ihnen selbst hergestellt haben. Ein Befund, den ich, glaube ich, nicht weiter ausführen muss, der durch Hartz IV und ähnliche Abteilungen der Sozialpolitik hinreichend belegt ist. Man könnte auch fragen, wieso gibt es nicht spätestens dann einen ziemlich massenhaften, empörten Aufschrei oder Ähnliches aus den Reihen der Armen, als deutlich wurde. Und es wurde sofort deutlich, wie die Politik sich eigentlich mit Armut, mit armen Leuten zu befassen gedachte, welche Probleme sie eigentlich an der Armut entdeckte. Da muss man sich nur mal diesen eben schon zitierten Satz ein bisschen genauer vor Augen führen. Diesen Satz von Beck aus dem Interview, ich lese ihn nochmal vor. Deutschland hat ein zunehmendes Problem, manche nennen es Unterschichtproblem. Das ist eine klare Auskunft, eine Auskunft, die weit entfernt davon ist, vor dem Elend zu erschrecken, dass Politik und Wirtschaft hier so zwischen 6 bis 10 Millionen Menschen, die Zahlen schwanken da, mit der Umkrempelung ihres Sozialstaates bereitet haben. Diese Auskunft ist auch weit entfernt davon, sozusagen stellvertretend für die armen Leute deren Nöte zu thematisieren, um deren Behebung zum Thema zu machen. Es verhält sich, das ist eingeleitet mit diesen Worten, umgekehrt. An den Problemen, die Deutschland den armen Leuten bereitet, entdecken die Politiker, und zwar ziemlich unisono, nur Probleme, die die armen Leute Deutschland bereiten, beziehungsweise Deutschland bereiten könnten, die ihnen, den Politikern selbst, bei ihrer Aufgabe der Führung des Landes Probleme bereiten könnte. Der Befund, der da für einige Wochen die Medien beherrschte, hieß also kurz gefasst, arme Leute haben nicht, sondern sind ein Problem für Deutschland und seine nationale Führung. Und die Stichworte, die dann gefallen sind, geben einen ersten Vorgeschmack auf die ganz besondere Art der Probleme, an die die politische Führung des hiesigen Landes zusammen mit der Öffentlichkeit denkt, wenn ihr Massenarmut mit all den Details vor Augen kommt. Ich zitiere aus Artikeln der FAZ und der Süddeutschen, wahllos durcheinander: Sturz in die Apathie der Armen drohe es. Verwahrlosung, Massenverwahrlosung, Hinwendung zum Extremismus, Bedrohung des inneren Friedens und so weiter. Dass da Leute von ihrem Mini-Einkommen oder von ihren sozialen Transferzahlungen, wie es heißt, ihr Leben einfach nicht mehr finanzieren können. Dass sie schlicht Existenznöte haben, das war es nicht, was die Politik und Öffentlichkeit aufgeschreckt hat. Politik entdeckt immer nur Auswirkungen. Auswirkungen von Armut, einige davon im Reales und einige davon ohnehin nur im Potenziales, könnten kommen. Auswirkungen der Armut, die für die Sicherung und Stabilisierung von sozialem Frieden, politischer Ordnung, Rechtssicherheit und erwünschter intakter Volksmoral, also alles Abteilungen, für die die Politik sich nicht nur zuständig weiß, sondern die sie dringend als Grundlage der Führung des Landes braucht, zum Problem sind bzw. werden könnte. Man muss sich das krasse Missverhältnis zwischen der Sache, die thematisiert wird, und wie sie thematisiert wird von der Politik, nochmal so richtig vor Augen führen, um den zynischen Standpunkt der ganzen Debatte gleich von vornherein in den Blick zu kriegen. Da werden Familien öffentlich vorgeführt, die nicht wissen, ob sie ihre Kinder im Winter warm anziehen und ihnen 3 Mahlzeiten verschaffen können. Da werden obdachlose und verwahrloste Kinder regelrecht ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die Bild-Zeitungsserie gesehen habt. 2 verzweifelte, heulende, durchdrehende Menschen vor Arbeitsämtern vorgeführt und detailliert nachgerechnet in der Bild-Zeitung, was man sich alles von 350 Euro, also dem Arbeitslosengeld 2, nicht mehr leisten kann. Und die Politik, die diese Lage mit angerichtet hat und verwaltet, fragt, mal zusammengefasst, zugespitzt formuliert, ob die verarmten Schichten, na immerhin so 10 Millionen, denn trotzdem noch die Richtigen, nämlich Sie, wählen würden. Ob Ihre Einstellung noch ausreichen würde, Sie wiederzuwählen. Ob die sich friedlich in ihre Lage schicken oder irgendwann vielleicht auch hierzulande, wie in Frankreich, Müllcontainer oder sogar Polizeiautos anzünden würden. Also, bevor man sich der gelaufenen Armuts- und Kindstodsdebatte im Einzelnen zuwendet, was ich gleich machen werde, ist klar, dass von den politischen Protagonisten und den Protagonisten der Medien dieser Debatte klargestellt wird, selbst von ihnen selbst klargestellt wird, wie die armen Leute überhaupt nur bei ihr vorkommen. Man kann das mal kurz und knapp in dem Dreischritt zusammenfassen. Erstens, wir die Politiker machen denen Probleme. Zweitens, dann haben sie welche. Drittens, bloß dürfen daraus uns keine erwachsen. Das ist der Zynismus der Eröffnung dieser Debatte. Mir haben sich daraus ein paar Fragen gestellt, denen ich im Folgenden nachgehen werde. Das sind genau genommen drei Fragen. Die erste Frage, die ich stellen und beantworten werde, kann man so formulieren: Was ist es eigentlich genau, was die Politik an der von ihr selbst eingerichteten und verwalteten betreuten Armut stört? Welche Maßstäbe legt sie eigentlich an, wenn sie Konsequenzen der Armut, Wirkungen der Armut als Störung ihrer Politik festhält oder prognostiziert? Erste Frage. Zweite Frage. Ich glaube, dass man diesem ersten Teil entnehmen kann, was die Politik eigentlich unter Armut versteht. Dem will ich auch nochmal genauer nachgehen. Was versteht sie eigentlich unter Armut? Stimmt es eigentlich, was sie da unter Armut? Ist das tatsächlich Armut? Und die dritte Frage, was fällt den Debattenteilnehmern eigentlich an Konsequenzen im Umgang mit diesen Problemen so alles ein? Wie wollen Sie, welche Vorschläge gibt es, um diesen Debatten, diesen Problemen vorzubeugen oder mit ihnen umzugehen? Das sind die drei Hauptfragen. Wenn Zeit ist, kann man nachher noch eine vierte Frage kurz anschneiden, müssen wir mal schauen. Kurz die Frage aufblättern, was sich eigentlich hierzulande in dieser reichen Industrienation als Umgang der Armen mit ihrer Lage selbst eingebürgert hat, dass so eine Debatte nicht von unten, sondern von oben aufgemacht wird, und zwar mit dieser Stoßrichtung. Wenn wir Zeit haben, werde ich auch darüber noch ein bisschen was sagen. Zur ersten Frage. Also, was stört Politiker an Armut? Die ja ihr Werk mit ist. Ich fange mal mit einem kurzen Zitat aus der Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung an, die der Ausgangspunkt war. Das war eine Auftragsarbeit der Sozialdemokratie, die einfach von der Friedrich-Ebert-Stiftung wissen wollte, wie ist denn eigentlich unser Wahlvolk beieinander? Ist die Armut, die wir angerichtet haben, so beschaffen, dass wir Schwierigkeiten haben mit unserer Wählerpopulation? Das war tatsächlich die Frage. Da heißt es in der Studie, die Forscher versuchten Gruppen zu definieren, die sich nicht nur aufgrund des Einkommens voneinander unterscheiden, sondern vor allem anhand von Einstellungen, Werten, Bildung und dem Interesse an politischen Prozessen. Und exakt dieses Forschungsinteresse war dann die Steilvorlage für die Politik, allen voran die Steilvorlage für Kurt Beck, der jetzt dazu Folgendes öffentlich zu verstehen gab. Diese Studie habe ihm gezeigt, es gibt zu viele Menschen in Deutschland, es gibt zu viele, er hat sie doch mit hergestellt, es gibt zu viele Menschen in Deutschland, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen. Sie finden sich mit ihrer Situation ab. Skandal. Sie haben sich materiell oft arrangiert. Schon wieder Skandal. Und ebenso auch kulturell. Das ist besorgniserregend. Merkwürdig. Was hält Beck da eigentlich für so problematisch? Dass sich Leute in ihrer Lage als Arbeitslosengeld II-Empfänger einrichten, sich materiell arrangieren, sich abfinden von 345 Euro und Minijobs oder 1-Euro-Jobs zu leben? Merkwürdig. Merkwürdig deswegen, weil das doch exakt die Zwangslage ist, die die Politik selbst mit Hartz IV geschaffen hat. Die haben es doch selbst eingerichtet, zu sagen, mehr bekommt ihr nicht zum Leben. Und wenn ihr noch was dazu verdient, dann habt ihr einen Teil davon auch abzugeben, damit dem Staat die Sozialkosten nicht so teuer kommen. Seht zu, wie ihr damit zurechtkommt. So hieß doch nun mal der Auftrag an die Langzeitarbeitslosen und die Sozialhilfeempfänger unter Hartz IV. Und an dieser von ihnen selbst gesetzlich eingerichteten Notlage stört sie nun? Ausgerechnet, dass sie millionenfach angenommen worden ist, dass die Arbeitslosengeld II-Empfänger wirklich sich damit zu arrangieren versuchen. Übrigens, was bleibt ihnen noch anderes übrig? Kann man ja auch sagen. Dieses Paradoxon löst sich relativ schnell auf. Wenn man etwas genauer ermittelt, was denn Beck und Müntefering und Merkel und wie sie alle heißen, an dieser von ihnen erzwungenen Einrichtung so gar nicht gefällt. Da heißt es, sie befürchten, das ist wieder ein Konglomerat aus verschiedenen Zitaten, sie befürchten die Ausbreitung von Hoffnungslosigkeit, Apathie, Resignation und fehlendem Willen, sich durch eigene Anstrengung aus der Armutslage zu befreien. Kurz, sie reklamieren den fehlenden Leistungswillen, den fehlenden Willen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, den fehlenden Konkurrenzwillen. Das ist interessant. Zum einen sind also diese Leute, die armen Leute, mit ihrer Eingliederung in das Hartz-IV-Programm staatlicherseits und von der Wirtschaft ohnehin für absolut überflüssig erklärt worden und aus dem ersten Arbeitsmarkt per Gesetz ausgegliedert worden. Zum anderen werden sie aber von exakt jenen Politikern, die doch wohl hinter Hartz stehen, immerhin haben sie es verabschiedet und durchgesetzt, exakt darin kritisiert, dass sie sich nun nicht mehr von sich aus darum bemühen, sich weiterhin nützlich zu machen, sich weiterhin voller Hoffnung und ohne Resignation, voller Elan und mit viel Leistungswillen in die Arbeitsmarktkonkurrenz wieder einzufädeln. Es verhält sich so. Es hindert die Politik, also ihr eigenes Werk, die Abschiebung einiger Millionen Leute in diese Sozialalmosenabteilung, nicht daran, sie weiterhin mit einem ganz absoluten, abstrakten Nützlichkeitsanspruch zu konfrontieren. Einem ökonomischen Nützlichkeitsanspruch, den sie im Übrigen jedem Lohnempfänger, der hierzulande per Arbeit sein Einkommen verdienen muss, immer und ganz prinzipiell aufmachen. Zu jedem Lohnempfänger, egal in welcher Lage er sich gerade befindet, steht Politik nun einmal in der Weise, dass sie sagt, mach dich nützlich für die Geschäfte, mach dich nützlich für den Staat als Steuerzahler und so weiter. Geh diesem Beruf nach, dich für die hiesige Gesellschaft nützlich zu machen, für Kapitalreichtum und Steuern aufzukommen.
Das verstehe ich nicht. Wenn das die vom Staat selbst hergestellte Zwangslage ist, dass ich für absolut unmöglich erklärt werde, ist doch der Status, genau der Status, in diese hineinversetzt. Das ist doch die Festlegung des Willens der Leute darauf, von objektiven Interessen der Geschäftemacherei und des Staates per Hartz-IV-Gesetz gesetzlich ins Werk gesetzt, dann ist eben der Wille so geschaffen, weil kein ökonomischer Nutzen gefragt ist an die Leute mehr. Denn verhalten, denn fühlen sie sich denn als diese abgeschriebene Lohnarbeiterexistenz, fühlen sie sich genauso, wie sie durch die famose Marktwirtschaft und ihren Staat hineinversetzt.
Wie sie sich fühlen, ist gar nicht das Problem. Die Frage ist, und das wollte ich an der Nachzeichnung der Debatte klar machen, dass der Staat diese Menschen mit einem doppelten Anspruch, einem doppelten, widersprüchlichen Maßstab konfrontiert. Das kann ich der Debatte entnehmen. Das ist deren Widerspruch. Kommen wir gleich noch ein bisschen weiter zu. Einerseits zu sagen, ihr seid absolut überflüssig, dafür richte ich Hartz IV ein. Andererseits genau aber an dieser Lage immer wieder darauf zurückzukommen, dass Lohnarbeit in welchem Status auch immer, beschäftigt oder unbeschäftigt oder halb beschäftigt, nun mal nichts anderes ist als Dienstleistung am hiesigen Reichtum, Dienstleistung am hiesigen Wachstum, am Steueraufkommen und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht, es ist schwer zu verstehen, aber das ist dieser doppelte Anspruch, den sie selber an die Leute heranlegen. Übrigens nicht nur heranlegen, ja, nicht nur anlegen, es geht ein bisschen weiter noch. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich mein nächster Punkt, diese Konfrontation mit diesem prinzipiellen Nützlichkeitsstandpunkt, der wird den Leuten selber, die in dieser Hartz-IV-Lage sind, als ihr Widerspruch aufgemacht. Der Staat macht also den Hartz-IV-Leuten diesen Widerspruch selbst auf und verlangt von ihnen was. Er zwingt sie einerseits in Hartz-IV rein und andererseits will er sie da gar nicht haben. Einerseits erklärt er sie für überflüssig, andererseits darf das aber nicht sein, dass die Leute hier Geld kriegen, ohne sich nützlich zu machen. Und deshalb sollen sie in Hartz IV selbst zusehen, dass sie den Leistungswillen zum Rauskommen aus der Lage, zur Entwicklung von Nützlichkeit, selbst aufbringen, obwohl eins klar ist, die pure Entwicklung von Leistungswillen schafft überhaupt keinen Arbeitsplatz. Das macht nichts. Herr Müntefering formuliert diesen Anspruch an die Leute, an die Hartz-IV-Leute, ganz brutal so, indem er sagt, so in dieser jovialen Arbeiterführer-Tour, ihr müsst euch anstrengen. Ihr müsst auch die Jobs nehmen, die wir euch zur Verfügung stellen. Das ist die Art und Weise, unmittelbar dieser Widerspruch, den die haben, den Leuten selbst aufgemacht wird. Jeden Job sollen sie unter allen Konditionen annehmen. Sie sollen sich für jeden Job unter allen Konditionen zur Verfügung stellen. Und selbst wenn sie keinen kriegen, das ist ja das Schöne an Leistungswille, dass der Leistungswille immer was Doppeltes ist. Einerseits ist es die Erfordernis einer praktischen Integration in irgendwelche Arbeitsverhältnisse, andererseits kann man am Leistungswillen natürlich auch dann, soll man am Leistungswillen auch dann festhalten, wenn sich gar kein Job einstellt. Ja, bitte?